Herzlich willkommen, Ryan Stecken. Du bist Gast in meiner Interviewreihe für We're in This Together, eine künstlerische Recherche zum Cabaret Chenou. Und ich habe dich eingeladen als eine Person, die eine interessante Perspektive auf die Travestie hat oder auf die Travestiekultur in Berlin. Und ich beginne die Interviews meistens mit der Frage, wann erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal vom Cabaret Chenou gehört hast?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich schon davon gehört, auch wenn ich nicht viel davon weiß. Aber wann das war, kann ich dir wirklich überhaupt nicht sagen. Also das war bestimmt in irgendeiner Erzählung von Margot Schlönske, die erzählt immer so gerne von so alten Travestie-Sachen. Die ist ja auch schon 300 Jahre alt, die war bei allem dabei. Wahrscheinlich so bei irgend sowas, wahrscheinlich auch nur so eine Randnotiz. Also viel in depth weiß ich tatsächlich leider nicht über das Chenou.
Und was wurde dir erzählt? Also welcher Ruf eilt dem voraus oder welche Anekdoten?
Also ich weiß wirklich nur, dass es ein Travestie-Ladenschuppen-Bar war. Und das ist halt der erste war in Berlin, wenn ich richtig liege.
Also der erste in der Nachkriegszeit oder einer der ersten in der Nachkriegszeit.
Ja, ja, mehr weiß ich darüber tatsächlich nicht.
Okay, aber nichtsdestoweniger hast du ja die Travestie auch für dich entdeckt. Also du arbeitest ja als Travestiekünstler. Vielleicht gehen wir es so rum an. Wie kam das?
Ja, tatsächlich über sehr viele Umwege. Ich war auf den Philippinen und dann bin ich nach Deutschland gezogen, nach Hamburg und habe da Anschluss gesucht, halt queeren Anschluss. Und dann war ich ehrenamtlich beim LSF, die lesbisch-schwulen Filmtage in Hamburg. Und einer der Schauspieler von einem der Filme saß an der Alster. Und weil ich keine Scham habe, und er war sogar auf irgendeinem Date, und weil ich keine Scham habe, bin ich hin und habe gesagt, hey, du bist doch der von dem Film. Und sein Date hat mich dann in die Uni Hamburg eingeladen zum Queer-Referat, wo ich tatsächlich dann meiner ersten Tunte begegnet bin. Ich kannte das gar nicht. So Drag, Tunten, das kannte ich alles nicht so in dem Sinne. Das war noch nicht meine Welt. Und ich dachte einfach nur, boah, ist die schön. Also es war nicht irgendwie so, hä, ist das jetzt der und der hat sich jetzt als Frau geschminkt? Hä, das war für mich überhaupt, war so natürlich irgendwie für mich. Und ich dachte so, oh ja, cool. Und über das Queer-Referat, ich bin dann auch da hängen geblieben und war dann plötzlich so einer von dem Inner Circle. Und die sind immer ins Schlösschen in Göttingen gefahren, einmal im Semester zum queeres Semestertreffen. Einmal im Semester. Und das sind dann quasi 80 Tunden auf einen Haufen und ganz viel Schaumwein und sehr wenig Frauensternchen und sehr wenig Drag Kings. Und ich war eine der wenigen, die, also es war unser, das Hamburger Referat hat ein Schlösschen organisiert, das rotiert immer. Und dann gab es einen Teaser und dann haben die anderen sich alle geschminkt und ich so, ja, soll ich das vielleicht auch machen? Aber ich hatte überhaupt keine Idee, wie, weil ich kannte keine anderen, ich kannte keine Drag Kings, ich hatte keine Vorbilder, ich wusste nicht, dass das überhaupt ein Ding ist. Und dann habe ich das einfach so für mich selber versucht. Ja, und dann war plötzlich Ryan Stecken geboren und das war sehr selbstgeklöppelt am Anfang und sehr weird. Und das war aber alles auch immer politisch. Also ich wusste ja auch nicht, dass es Drag-Shows gibt und so. Das war nur so, hey, lass uns Leute provozieren, lass uns im Fummel zum Aldi laufen und da Schaumwein kaufen. So, das war das eigentlich am Anfang. Und das Komische war in der Zeit, es gab die Tunten und es gab die Drag-Kings. Also wenn es dann mal Drag-Kings gab, quasi im Schlösschen-Kontext oder im Uni-Referats-Kontext, waren das immer die Drag Kings. Und ich so, naja, aber ich bin ja kein Drag King, ich bin ja eine Tunte. Aber ich bin halt nicht eine Tunte wie ihr. Und deswegen habe ich das Wort Boy-Tunte, was ich dann ja auch bei DSDS quasi introduced habe und dann ganz Deutschland plötzlich das Wort Boy-Tunte kannte. Das habe ich dann halt für mich selber erfunden, weil es halt nichts gab, wo ich mich mit identifiziert habe zu dem Zeitpunkt.
Von welchem Zeitpunkt sprichst du gerade?
Ach so, stimmt, das war 2000. Ich meine, Ende 2012 bin ich ins Referat gekommen und das erste Mal aufgefummelt habe ich mich 2013.
Und wann bist du nach Hamburg gekommen?
2012.
Okay. Also in alles innerhalb der letzten 10 Jahre.
Genau.
Und ne, du sagst, du bist da so schamlos zu diesem Date dahin spaziert.
Ich habe voll das Date gecrashed. Aber wir sind immer noch befreundet, sowohl mit dem Regisseur / Schauspieler als auch mit der Date-Tunte.
Und war es befremdlich für dich, also in so einer Szene anzukommen, wo kaum wenig...
Tatsächlich überhaupt nicht, weil ich mich immer irgendwie als einer von den Schwulen gesehen habe, auch wenn ich keiner bin. Und weil ich das wahrscheinlich auch so authentisch rübergebracht habe, haben die mir das einfach alle abgekauft. Also niemand hat das ever in Frage gestellt. Deswegen war ich auch immer die erste oder einzige oder eine der ersten Frauensternchen in vielen schwulen Spaces, wo dann einige andere versucht haben, da auch reinzukommen. Aber das war halt so... Oh mein Gott, ich möchte mit den ganzen Schwulen irgendwie zusammen abhängen. Also das kam von einem anderen Place. Und deswegen hat das halt nie geklappt. Deswegen bin ich ja mit immer noch eine der sehr wenigen in vielen Lineups, die halt Frau Sternchen ist.
Und du hast das eben so gegenübergestellt mit der Drag-King-Szene. Aber warum denkst du, geht nicht beides zusammen? Oder wieso konntest du an die Drag-King-Szene nicht andocken?
Ja, zu dem Zeitpunkt, für mich waren Drag-Kings, das war für mich schon so ein höheres Level. Das war eher so ein Show-Level, das war eher so ein wirklich so Male-Illusion-Level. Aber ich habe mich halt als Tunte, so eine schäbige, schangelige Tunte gesehen. So, ich würde wirklich niemanden versuchen zu überzeugen, dass ich irgendwie in irgendeiner Hinsicht ein Mann wäre. Also halt eine Schangeltunte halt. Und die anderen waren ja auch um mich herum alles Tunten und keine Drag Queens. So, ne? Die haben sich auch alle nicht Drag Queen genannt, weil sie halt keine waren oder nicht sich als welche identifiziert haben. Und ich wollte ja auch dazu gehören und dann habe ich mich halt Boy-Tunte genannt. Und das war in dem Zeitraum für mich das richtige Wort, heute nicht mehr so ganz. Also irgendwie fühle ich mich schon noch als Boy-Tunte, aber ich bin ein bisschen drüber hinausgewachsen mittlerweile. Einfach durch alles Mögliche, alleine durch den Fakt, dass ich halt jetzt auch international auftrete und mein Make-up natürlich deutlich besser geworden ist und ich mittlerweile auch eine Art Standard habe und ich mir total schangelig 5 Minuten mit den Fingern einmal ins Make-up, einmal übers Gesicht, fertig. Das gibt's nicht mehr. Ich habe mich früher auch komplett nur mit Fingern geschminkt. Ich habe jetzt Brushes. It's an upgrade.
Und als was verstehst du dich dann heute?
Also es hatte mehrere so Steps irgendwie. Ich hatte einmal zwischendurch den schönen Hashtag Drag Alien Clown Slut. Ist meistens zu lang. Ich gehe mittlerweile als Drag Queen oder Drag Thing, weil das am besten passt. Also sehr non-binary, genderfuck Drag. Aber im Herzen immer noch eine Tunte.
Also wenn ich dein Make-up sehe, komme ich da sofort mit, ne? Also in diesen Look rein, non-binary oder so, also jetzt so ein bisschen fies, also nicht fies gesprochen, aber so in die Richtung RuPaul, also eher so ein elaboriertes Make-up oder so hungry-mäßig, ne? Also auch mit diesem, wo es ja nicht darum geht, irgendwie die Augen besonders groß zu schminken, sondern irgendwie zu gucken, dass es einen wirklich weirden gesamten Look ja gibt von dem, was du machst. Gab es in der Zeit, seitdem du dich auffummelst oder performst, auch Überlegungen, mehr an die Travestie anzudoggen von dir?
Ehrlich gesagt, kommt drauf an, was du mit Travestie meinst, also so Oldschool-Travestie. Eher nicht, weil ich wirklich hundertprozentig absolut sicher bin, dass das, also ich könnte es versuchen, aber ich würde da total, das würde so überhaupt nicht passen. Also mit dem, was ich mache, weil das ist ja schon, also nach meinem Verständnis, diese Oldschool-Travestie ist schon sehr Female Illusion, sehr, es soll schon aussehen, als ob da jetzt eine Frau steht, mehr oder weniger. Sehr Glamour, sehr Glitz, das ist ja auch jetzt nicht so meins. Ich meine, die Richtung ist eher so Trash. Also ich hatte tatsächlich die Überlegung in Berlin, ich bin ja doch schon sehr politisch irgendwie und meine Shows sind auch immer sehr politisch. Und da gibt es halt eine Szene, die eher politisch ist. Das ist auch überwiegend immer noch die Tuntenszene, Schwutz und so. Dann gibt es die American-Style-Szene um Pansy herum. Und dann gibt es halt so die deutsche Tunten-Slash. Das ist jetzt inkorrekt, aber in Berlin nennen wir uns halt Transen. Ne? Also die Tunten-Slash-Transen-Szene. Und ja. So, also es gibt so einige Szenen und jetzt gibt's mittlerweile tatsächlich, schönerweise bin ich nicht mehr der Einzige, es gibt jetzt eine Drag-King-Szene, slash Non-Binary-Drag-Szene, die jetzt auch irgendwie aus dem Boden gewachsen ist, die allerdings auch überwiegend sehr expert-lastig ist. Und da habe ich lange gebraucht, um wirklich zu finden, wo will ich reingehören, wo passt mein Look rein, wo passt das rein, was ich mache und wo passe ich rein. Und tatsächlich bin ich dann lieber mit, also ich bin dann dahin geblieben, wo ich mit meinem Look total überhaupt nicht reinpasse. Aber das waren Herzensmenschen, mit denen bin ich gerne aufgetreten. Das sind auch meine Freunde, das sind nicht nur Leute, mit denen ich arbeite. Die Projekte machen Spaß, die sind auch alle trotzdem politisch, obwohl sie viel halt auch, die Shows sind halt auch schon kommerziell. Aber das sind trotzdem politische Menschen und machen auch oft politische Aussagen und politische Arbeit nebenbei. Also ich habe mich da so idealistisch da wiedergefunden, auch wenn mein Look und mein Style da nicht so ganz reingepasst haben und mir auch gesagt wurde, zum Teil von Leuten, also ich habe ja früher so richtig Boy-Drag gemacht. Und dann wurde mir das zu langweilig und dann habe ich halt angefangen, kein Bart mehr und bunt und keine Ahnung hier, was alles mögliche, Alien, bla. Und dann wurde mir halt auch echt gesagt, mach lieber wieder das andere, das ist schon so ein bisschen too much. Weil das hier halt noch überhaupt kein Ding war und da war RuPaul auch noch nicht so ein großes Ding in Deutschland und ja, aber trotzdem, ich habe das dann trotzdem weitergemacht und jetzt haben die Leute sich dran gewöhnt und das ist jetzt meine Brand und dann bin ich halt die Einzige von allen, die da auftreten, die so aussieht, aber das ist jetzt so, das ist jetzt so und die Leute haben das akzeptiert und also ich glaube, ich habe mich richtig entschieden.
Und fühlt sich wohl.
Und ich fühle mich wohl.
Ja, dann ist doch alles.
Ne? Auch wenn ich optisch und vielleicht showtechnisch manchmal woanders besser hinpassen würde.
Nur um das nochmal, falls das Interview mal jemand in so 5 Jahren hört, ja. Die Szene, diese Non-Binary-Szene, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, da meinst du so einen Ort wie die Schangelich im Schwutz?
Nee, tatsächlich, das sehe ich eher in die Tuntenschiene noch so. Obwohl ich weiß jetzt auch nicht, wer da heutzutage auftritt. Es vermischt sich ja auch alles. Ich meine, ich war ja auch schon überall. Ne? Ich war auf allen Tuntenbühnen ganz Berlins. Ich war in der Bayer der Vernunft. Ich war im BKA. Ich war bei Pansy im Südblock. Ich war im Silver Future. Also es vermischt sich sehr, sehr viel auch. Aber auch sehr, sagen wir, es gibt einige Leute, die überall auftreten, wo sich das vermischt. Und es gibt manche Leute, die wirklich nur in ihren Segmenten, in ihren Szenen auftreten. Und die Schangelich zähle ich eher zur Tuntenszene, zumal ja auch der Rat der Ranzigen das organisiert. Und das sind halt alles Schlösschen-Tunten tatsächlich, die alle nach Berlin gezogen sind. Die kommen von überall her. Und ich meine, also die Non-Binary-Dragging-Szene, die jetzt aufgeploppt ist, sind eher die Venus Boys. Die sind, ich glaube, die haben angefangen tatsächlich im Silver Future auch. Allerdings habe ich mit denen eigentlich sehr wenig Kontakt. Ich glaube, weil ich jetzt gesettelt bin. Wenn es die gegeben hätte vor 7 Jahren, als ich hierher gekommen bin und mich so selbst gefunden habe, dann wäre ich vielleicht bei denen gelandet. Aber mittlerweile bin ich so gesettelt mit so meiner Crew, dass ich finde das toll, was die machen. Aber Da muss ich mich jetzt nicht mehr einzecken. Ich habe mich schon überall anders eingezeckt.
Na, ich, wenn ich so zurückdenke, es gab ja immer auch verschiedene Drag-King-Szenen seit den 90ern. Also weiß nicht, so Annette Frick hat ja in den 90ern die Drag-King-Szene dokumentiert. Dann gibt es ja in den 2000ern gibt's ja so Spicy Tigers on Speed oder Chicks on Speed.
Spicy Tigers on Speed,
ja. Also da würde ich ja auch sagen, dass es immer so Wellen gibt, dass die immer wieder so mal auftauchen. Ja.
Und lustigerweise, als ich ankam, war die Welle gerade unten. Also es gab keine Spicy Tigers on Speed, es gab keine, wie heißen die anderen? Das war auch eine Drag King Boyband-Gruppe, aber von den Älteren. Also so eine leicht ältere Generation, die dann alle, heißen die nicht einfach die Drag Kings mit Z? War das das? Ich komme noch drauf später. Auf jeden Fall, die gab es auch gerade nicht, weil die sind auch gerade alle auseinandergegangen, weil viele haben dann transitioned und hatten dann keinen Bock mehr auf Drag. Und das hat sich dann alles so ein bisschen zerflossen. So, also auf jeden Fall, als ich ankam, gab es niemanden, der das gemacht hat, was ich gemacht habe. Dann musste ich halt irgendwie so selber meinen eigenen Weg finden. Das ging dann auch.
Wie fühlt es sich für dich an, auf so einer Tuntenbühne zu stehen?
Es fühlt sich an, als ob man was Wichtiges macht. Als ob man irgendwie was bewegt. Und das, ich glaube, so Tuntenshows sind auch immer mit die wichtigsten Shows, die ich noch mache. Das sind meistens die wenig bis gar nichts zahlen, aber die einem sehr viel mitgeben, wo man sehr viel mitnimmt. Also halt nicht finanziell, aber so emotional. Oder zum Beispiel meine allererste Show in Berlin war tatsächlich die erste Show auf der neuen Schwutzbühne in der Rollbergstraße von Patsy. Es war die Polymorphia, das war, glaube ich, sogar die erste. Und da stand ich dann mit Dieter Rita Scholl und mit Melita Poppe auf der Bühne und dachte so, wow. Weil das waren ja dann früher, damals meine Helden. Also als ich ganz, als Jungtunte, war ja Tunten lügen nicht zum Beispiel, war ja so mein Lieblingsfilm ever. Den habe ich 1000-mal geguckt und das waren meine Vorbilder, meine HeldInnen. Und dann mit Leuten, die in der Zeit halt aktiv waren, dann auf der Bühne zu stehen. Das war so cool und so bereichernd für mich. Und dann habe ich gepostet bei Facebook, so wow, wie geil. Und wenn ich jetzt noch Tima und Ishkela und Beth irgendwie kennenlernen könnte, dann würde ein Jungtuntenheitstraum in Erfüllung gehen. Und da ich Dieter Rita getaggt hatte bei Facebook, hat sie dann kommentiert, ja, dann geh doch ins Finovo. Ja, da findest du die. Und ich so, was? Dürfen wir das? Geht das überhaupt? Weil, ne, also wir wussten ja gar nichts. Da habe ich noch nicht mal in Berlin gelebt, da war ich noch in Hamburg. Und dann sind wir da ganz schüchtern hin. Dürfen wir mal kommen? Dürfen wir hier mal sein? Und Ishkola hat sich sofort einen Stuhl genommen, hat sich rangesetzt und hat uns alle möglichen Geschichten erzählt. Und wir mit solchen Augen. Das war so geil. Und ich bin ja jetzt mittlerweile offizielle Enkel von Ishkola und mache auch viel mit Beth. Und Beth war ja damals zu dem Zeitpunkt nicht mehr Beth, sondern Ken B., Künstler ehemaligen Namens Beth. Und als sie dann sich das erste Mal wieder aufgefummelt hat, ich war ja ihr bester, größter Fan. Und als sie sich dann das erste Mal zu Timas Geburtstag aufgefummelt hat, hat sie zu mir gesagt, dass sie wusste, dass ich da bin. Und dass das einer der Gründe war, warum sie sich das erste Mal wieder nach 20 Jahren aufgefummelt hat. Das kannst du nicht, so ein Erlebnis, das kannst du dir nicht, keine Show der Welt, die 10 Millionen zahlt, kann dieses Gefühl auslösen. Wenn natürlich, ne, das sind ja, weil das ja für mich auch einfach Idole waren. Und dann hat Tima mir eines Tages Fummel von Ovo geschenkt, weil sie dachte, ich glaube, sie hätte gerne, dass du das hast und es passt sowieso niemand anderes rein. Und das ist das große Tuntenerbe, kannst du bei Homo Wiki nachlesen. Das ist, weißt du, und dann, ich dachte, als ich Tuntenlügen nicht das erste Mal gesehen habe, dass sie so weit weg sind. Dass es niemals ever möglich wäre, die kennenzulernen, let alone sie wirklich zu kennen oder sich mit denen anzufreunden. Und dann plötzlich stecke ich mittendrin. Ja, und das sind Tuntenshows. Da kommen Generationen von Tunten zusammen auf die Bühne mit verschiedenen Erfahrungen, aber irgendwie mit dem gleichen im Herzen und mit dem gleichen Ziel. Ja, und das gibt's halt auf so großen Bühnen. In Amerika, da gibt's das nicht. Also da ist alles nur Show, 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 Tipps, Tipps, Tipps. Das ist eine ganz andere Kultur. Und diese Tuntenkultur, die haben halt nur wir. Und ich finde es schade, dass viele junge Leute das nicht mal wissen. Also heute ist ja Drag Race, die Slayers, oh, krrr, dieser ganze Kram von mir aus. Aber gerade in Berlin, dass die jungen Schwulen oder jungen Tunten, nicht mal Tunten, junge Drag Queens, dass sie nicht wissen, was für eine reiche Geschichte sie überhaupt haben und wer überhaupt dafür verantwortlich ist, dass sie jetzt so rumlaufen können, wie sie rumlaufen und machen können, was sie machen wollen und heiraten können und halt all das, das wissen die alle nicht. Und ich finde das richtig schade. Und dass jetzt dieses RuPaul war zwar geil, weil das so uns in den Mainstream gerückt hat, aber mittlerweile ist es so, als ob das der einzige Standard für Drag ist und nichts anderes. Und wenn eine Tunte, die vielleicht irgendwie so auf den Straßen marschiert ist damals, im Schwutz rumläuft und so eine Jungtunte sagt, oh my God, look at you, du weißt ja noch nicht mal, wie man sich schminkt, so. Ich kann, I can't. Also ich finde das furchtbar. Ich denke mir so, learn your history. Ja, und das sehe ich immer mehr und sehr verstärkt gerade in Deutschland und gerade in Berlin. Und vor allem jetzt, wo der amerikanische Einfluss so stark ist hier. Ja, das finde ich sehr schade.
Also, ne, learn your history ist ja auch genau der Grund, warum ich mich mit dem Kabarett hier so beschäftigen möchte. ja, weil es eben für eine Generation, die älter ist, so ganz klar ist, dass es das gab und wie wichtig das war. Und in unserer Generation, das schon echt ziemlich verblasst ist. So, es ist so ein Name, aber man weiß eigentlich kaum was darin passiert ist. Und ich glaube ja auch, dass zum Beispiel das, was wir heute als politisch denken, dass zum Beispiel irgendwie schon jede Parodie von Geschlecht schon sowas Politisches ist, das trifft ja auch auf die 80er zu. Also das trifft ja auch auf die Travestie zu. Nur sie haben es halt nicht als politisch gedacht, obwohl es mit heutigen Augen natürlich was Politisches war, ne? So Geschlechternormen in Frage zu stellen oder das zu parodieren oder wie Shenou nennt es ja auch selber so charmant an der Nase herumführen.
Ja, das ist aber auch wie heute, wenn du im Fummel U-Bahn fährst, das ist auch politisch. Da denkt man gar nicht dran vielleicht, aber es ist politisch. Du läufst so, wie du rumläufst in der Öffentlichkeit rum. Du riskierst Schläge, du riskierst angepöbelt zu werden. Das ist auch politisch. Das hat sich halt nicht geändert.
Naja, ich würde sagen, es hat sich schon geändert. Also es ist nicht mehr ganz so, wie es in den 70ern und 80ern
war. Ja, also, nee, also ich meine damit halt, nur sich aufzufummeln an sich ist schon politisch. Oder so rauszugehen ist schon politisch, finde ich. Also heute noch. Auch wenn man es vielleicht nicht bewusst macht.
Ich bin mir nicht so sicher, so schnell. Also je mehr ich so darüber nachdenke, desto schwieriger wird es auch, Unterscheidungen zu treffen. Und ich finde bei den, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also der Travestie wurde ja so in den 70ern und 80ern immer häufig vorgehalten, ja, das sei eben nicht so politisch, das sind dann irgendwie so, weiß nicht, regressives Frauenbild und das sind immer so Herzschmerz und auf der Bühne geht es immer nur um Frauen, die Aufmerksamkeit von Männern wollen und dann, ne, sozusagen das unerfüllte schwule Begehren, nach von einem Mann begehrt zu werden, dann so kanalisiert durch den Schlager. Und es hat ja auch, also das hat ja auch seinen Sinn. Also, ne, ich verstehe das ja. Also ich verstehe auch, weiß nicht, warum in den 50ern und 60ern schwule Männer sich in den Broadway-Musicals aufhalten, weil die da so ihre eigene Gefühlswelt eben in diesen überdramatischen Diven halt einfach wiederfinden. Aber interessant, dass sie sich halt eben dann nicht in den Männern wiederfinden, sondern eben in den so Frauen, also eben nicht im eigenen, also sich eben nicht mit dem eigenen Geschlecht in den Rollen identifizieren, sondern mit dem anderen. Und das ist ja dann letzten Endes auch wieder sehr ähnlich, was du dann ja auch machst. Also, ne? Oder interpretiere ich zu viel rein, dass du sagst, dass du dich als Schwuler identifizierst auf der Bühne?
Jein. Also ich benehme mich grundsätzlich sehr schwul. Egal, ob angemalt oder nicht. Ich passe mich halt auch sehr meiner Außenwelt an. Allerdings, also das, was ich mache, ist wirklich sehr genderneutral. Also das, was ich auf der Bühne mache, ist weder sonderlich männlich noch sonderlich weiblich.
Wenn wir versuchen, gegenüberzustellen nochmal so die Tuntenkultur auf der Bühne und die Travestiekultur auf der Bühne, würde ich sagen, dass es für die Travestiekultur wichtig ist, angeschaut zu werden. Also auch also mit so mit einem begehrenden Blick angeschaut zu werden aus dem Publikum raus. Würdest du sagen, das trifft auch auf die Tuntenkultur zu?
Ich würde sagen, es ist auf der einen Seite genau das Gegenteil und auf der anderen Seite hast du recht. Weil also es kommt woanders her. Also bei der Travestiekultur ist es wirklich so, oh, guck mich an, ich bin eine sexy Lady, ich verführe dich jetzt. Und bei Tunten ist es so, guck mich an, ich verwirre dich total. So, denk mal drüber nach. So, ne? Was ich zum Teil ja auch gerne mache. Ich liebe es, wenn Leute überhaupt gar keine Ahnung haben. Ich liebe es, wenn Leute mich attraktiv finden, obwohl sie überhaupt nicht wissen, ist es jetzt ein Typ, ist es jetzt eine Frau? I don't know, aber ich find's geil. Also, ne? Das ist auch eher so, dass wenn dann der Grund, warum Tunten angeschaut werden wollen, also oder beziehungsweise Tunten ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, weil sie halt auch eine Message haben. Weil die, bei den Tunten ist es sehr, sehr, sehr oft ein politischer Hintergrund auch. Ich habe zum Beispiel eine Freundin aus Freiburg die Ecke und da war das bei der Rosa, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, also irgendwie die AIDS-Hilfe, Rosa irgendwas. Die hat sich halt nur aufgetranst, weil wenn da Typen stehen und versuchen wollen zu erklären, was ist HIV, bla bla bla, interessiert es halt niemanden. Und wenn da aber dann so eine aufgetakelte Tunte steht, dann haben die Leute halt zugehört und hingeguckt. Und das ist halt der Grund, weswegen Tunten sich zurecht machen und Aufmerksamkeit wollen. Und bei der Travestie ist es halt, es ist Show, 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 Glamour, Glamour, Glamour. Ich möchte, dass du denkst, ich bin eine Frau und ich möchte, dass du dir vorstellst, wie du deine Frau mit mir betrügst. Es hat alles seine Daseinsberechtigkeit.
Ja, also genau, mir geht es nicht darum, die einzelnen Stränge, so des Crossdressings auf der Bühne gegeneinander auszuspielen, sondern
wird es aber oft, also das, also ich nicht aus meiner Sicht, aber viele, also beziehungsweise damals ganz am Anfang schon, so als ich noch so eine Babytunte war und dann nicht so woke, da habe ich halt auch so die Oldschool-Travestie so ein bisschen gejudged, ne? Oder auch vielleicht sogar Drag so ein bisschen gejudged. Oh mein Gott, ihr seid alle so unpolitisch. Ne? Und ich glaube, es gibt ja auch manchmal so, ich weiß nicht, Travestie findet vielleicht Drag auch nicht so geil. Ne? Weil die dann denken, oh, ihr übertreibt das alle voll, ihr macht einen voll auf Ami, bla bla bla. Es gibt, glaube ich, viele Punkte, an denen verschiedene Arten von dem, was wir machen, irgendwie nicht übereinstimmen oder nicht miteinander klarkommen oder sich untereinander halt auch nicht unterstützen. Was schade ist, weil jeder macht halt das, was er macht. Und es kann ja auch nicht, können ja nicht alle Leute das Gleiche machen.
Was hat dann dazu geführt, dass sich deine Wahrnehmung geändert hat vom Anfang zu jetzt?
Ich habe einfach dazugelernt, im Gegensatz zu vielen Leuten. I learned my history. Und ich habe halt auch viele Leute aus vielen Bereichen kennengelernt. Genauso wie nicht nur in Deutschland, sondern halt auch außerhalb Deutschlands. Und so kennengelernt, dass die halt auch alle so ihre eigenen Struggles haben. In Amerika haben die Local Drag Queens das Problem, dass, wenn sie nicht bei Drag Race waren, sich kein Schwein für sie interessiert. Die sind zum Teil hochtalentiert, talentierter als das, was man zum Teil bei RuPaul sieht. Talentierter, sehen besser aus. Und die kriegen erstmal einen Bruchteil bezahlt, wenn überhaupt. Viele werden gar nicht bezahlt, sondern nur mit Trinkgeld. Und gebucht wirst du auch, wenn du im Fernsehen warst. Und du kriegst eine hohe Booking-Fee, wenn du im Fernsehen warst. Und wenn du das nicht warst, dann ist es eigentlich egal, was du kannst und wie lange du das machst. Es gibt Drag-Legenden, die immer noch strugglen, obwohl die das auch seit den 70ern, 80ern, 90ern machen. Und eigentlich viel mehr respektiert werden sollten, aber sie waren nicht im Fernsehen.
Also je mehr ich so zurückgucke auf die Geschichte der Travestie, verstehe ich die immer mehr auch als ein Arbeitsverhältnis. Also als einen ganz pragmatischen Job, den man halt machen kann und der eben Transpersonen und Schulen auch zugänglich war. Gerade zu einer Zeit, als noch nicht Also als es noch eine viel größere Diskriminierung im Arbeitsmarkt gab, wo man nicht out sein konnte auf der Arbeit, als schwuler Mann vielleicht noch eher als Transperson. Und dann waren es eben Jobs, die zugänglich waren, dass man nicht auf der Straße gelandet ist oder auf der Straße arbeiten musste. Und das hat meine Wahrnehmung des Genres auch nochmal verändert, das auch zu hören und das nochmal besser zu verstehen, weil ich finde, es ist sehr einfach zu sagen, ja, okay, Travestie ist unpolitisch, aber es ist vielleicht, wenn es ein Job ist, auch ein ganz pragmatischer, den man einfach so machen kann, ohne sich besonders so entfremden zu müssen. In einem Gespräch mit Kay geht es auch darum, über diese Schnittstelle. Meiner Meinung nach braucht eine Tunte ja immer auch ein Passing als schwuler Mann. Also die Tunte ist ja nie, also im Unterschied zum Beispiel zu trans sein, hat die ja immer auch einen Moment, wo die sich zurückziehen kann und nicht so hyper sichtbar ist, wie wenn jemand trans ist. Und das muss ich in meinen eigenen Gedanken, will ich das mehr berücksichtigen, ne? Weil ich finde es zu vorschnell, so aus einer politisierten Tuntensicht zu sagen, das ist unpolitisch, wenn sozusagen aber ein paar Faktoren, die zwei, die ich gerade genannt habe, auch gar nicht miteinander übereinstimmen müssen. Also so, es gibt ja genau für Transmenschen eben nicht die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, außer sie haben ein perfektes Passing, haben einige, aber bei weitem nicht alle. Und da gibt es eben dann nicht den Moment ohne Fummel, in Anführungsstrichen ohne Fummel. Und da jetzt auf meine Überlegungen zu den, warum ich eben auch gefragt habe, hattest du mal überlegt, so an die Travestie anzudocken, weil ich dachte, also die andersrum gefragt wäre es gewesen, hast du mal überlegt, Travestie so als Job zu machen?
Um vorher noch mal kurz auf das zurückzugehen, was du gesagt hast, das ist etwas, was ich weiß, aber tatsächlich oft nicht drüber nachdenke, sodass man manche das halt als Job sehen, wo sie erstens sein können, wer sie sind und wie sie sind und zweitens gerade in der Zeit, weil es vielleicht auch einfach die einzige Möglichkeit war. Klar gibt es da noch mal Schwule, die travestieren und Transmenschen, die travestieren, weil Schwule können natürlich auch das Make-up abwaschen und dann ihr Passing haben tagsüber. Tatsächlich bei Tunden sehe ich das wenigstens heutzutage, ich weiß jetzt nicht, wie es damals war, dass viele ihre Tuntigkeit auch so in ihrem Day-to-Day ausleben. Und wenn es nur ein Nagellack ist oder so ein Rock über einen Fummel oder also über ihre Hose oder Haare oder Make-up oder was weiß ich, das ist zwar nicht gleichzustellen mit trans sein, weil trans sein kann man halt nicht ablegen. Und rein theoretisch könnte man als Tunte, das ist dann eine Choice, wenn man dann trotzdem, auch wenn man nicht offiziell aufgefummelt ist, in Anführungszeichen, wenn man in seinem Day-to-Day so rumläuft, ist es dann trotzdem noch eine Choice. Aber um jetzt auf deine Frage wieder zurückzukommen, und zwar tatsächlich Travestie oder Drag als Job habe ich überlegt, aber sehr, sehr schnell wieder verworfen, weil ich den Spaß daran nicht verlieren möchte. Ich habe ja das Privileg, dass ich einen Dayjob haben kann und dann meine Kunst ausleben kann, wann und wie ich möchte. Und wenn ich keine Lust habe, dann mache ich es halt nicht. Und wenn man Fulltime-Künstler ist, da muss man immer nachdenken, wo kommt mein nächster Gig her? Dann macht man vielleicht Sachen, wo man nicht wirklich Bock drauf hat oder nicht so hundertprozentig dahinter steht, weil es halt Geld zahlt. Und in diese Situation wollte ich nicht wirklich kommen, wenn es nicht sein muss. Ja, und deswegen, also ich sehe halt einige meiner KollegInnen, die das Vollzeit machen, die machen das auch gut und die verdienen auch gut. Aber da steckt so viel Arbeit dahinter. Nicht, dass ich diese Arbeit nicht aufbringen wollen würde, aber so ein künstlerischer Beruf, da ist ja auch sehr viel Inspiration und sehr viel Motivation, die dahinter steckt. Und manchmal muss man sich zwingen, inspiriert zu sein. Und das ist dann, geht bei mir dann wieder gegen den künstlerischen Prozess, weil wenn ich nicht inspiriert bin, bin ich nicht inspiriert. Und und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das nur nebenbei zu machen.
Du hast eben gesagt, I learned my history. Und also hast sozusagen etwas über die eigene Sozialgeschichte gelernt. Wie hast du es gemacht?
Das Internet. Also ich meine, klar, mal abgesehen davon, dadurch, dass ich halt auch so viele Leute kennengelernt habe, habe ich halt auch sehr viele Dinge von denen gelernt. Also ich meine, ich habe das Privileg gehabt, mit Romy Hart zusammenzuarbeiten, mit Johannes Kram, mit natürlich mit Bev Stroganov, Ischgula, Tima, sogar Margot Schlönske, die ja jetzt noch nicht so lange dabei ist, aber trotzdem schon so viel gemacht hat und viele Leute kennengelernt hat und viel, unfassbar viel weiß. Von ihr habe ich so viel gelernt. Sie zeigt mir auch manchmal ganz alte Tuntenshows von damals, was auch unfassbar lehrreich ist. Ja, also es ist nicht so, als hätte ich mich jetzt hingesetzt mit einem Buch und mit dem Internet und hätte gesagt, so, ich muss jetzt unbedingt über Queer History lernen, sondern das hat sich über die Jahre dann halt einfach gesammelt. Aber ich bin halt auch mit Interesse dran gegangen und nicht mit, ich weiß alles, ich kann alles. Und das sieht man halt heutzutage sehr viel in der jüngeren Generation.
Fällt es dir schwer, zurückzugucken in die Geschichte?
Also eigentlich fällt es mir nicht wirklich schwer, zurückzugucken in die Geschichte. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass, auch wenn ich mich manchmal so fühle und so gebe, ich bin kein schwuler Mann. Ich kann rausgehen mit einem ganz normalen Female Passing, was natürlich auch seine eigenen Struggles mit sich bringt. Aber ich wäre nicht verfolgt worden. Ich wäre nicht ins KZ gesteckt worden. Und vielleicht ist es deswegen, habe ich andere Gefühle, wenn ich zurückgucke. Für mich ist das meistens Wunder und Anerkennung und wow, was haben die gemacht? Wow, wie toll. Auch wow, war das schlimm? Aber eher so aus so einer Third-Person-Perspective. Also es ist nicht so, wow, das hätte ich sein können.
Also mir fällt beim Chenoux auf, dass immer auch so verschiedene, also in jeder Tournee sind meistens immer so ein oder zwei so exotische, in Anführungsstrichen, Performer mit dabei. Wenn du das siehst, also zum Beispiel solche in den 80ern, wenn dann, weiß ich nicht, oder 90ern, so Charaktere wie Nancy Chan oder May oder, weiß ich nicht, Milena oder Angie Stardust, die auch in der heutigen Sprechweise Persons of Color sind, die dann aber angekündigt sind als die schwarze Venus oder die, weiß nicht mehr, Tina Tai, so als asiatische Schönheit. Wenn du in solche Bereiche zurückguckst, wie denkst du darüber? Also diese Exotisierung von nicht weißen Performern.
Ich denke mir da immer sehr, man muss in der Zeit denken. Also wenn ich jetzt mit meinem heutigen Blick zurückgucke, denke ich mir, oh my God, ist das euer Ernst? Aber damals waren die halt noch nicht so woke und damals kann es auch sein, dass Leute ihre Beschreibungstexte tatsächlich selber so geschrieben haben, weil sie wissen, dass das halt ankommt. I don't know. Aber ganz ehrlich, wenigstens gab es sie. Ich meine, heutzutage guckst du dir manche Lineups an und es ist alles so blank sheet, alles white, 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 white. Also ne, auf der einen Seite, okay, es war halt schon sehr token black person, token Asian person, aber wenigstens hatten sie ihre token POCs so.
Aber ist es nicht auch ein Problem, was in der Tuntenszene auftritt oder vorhanden ist?
Ich finde, in der Tuntenszene ist es noch am besten, weil Tunten auf solche Dinge achten. Dadurch, dass sie halt auch wirklich manchmal zu politisch denken. Aber also wenn halt solche Sachen aufkommen, wenn sich POC-Leute melden und sagen, wir fühlen uns unterrepräsentiert, dann hören die Tunten meistens am ersten zu und achten am ersten drauf, dass sie, wenn sie irgendwelche Panels zusammenstellen, dass sie da People of Color drin haben oder Show-Line-Ups oder, ich meine, man kann es nicht immer machen. Klar, ich meine, ne, manchmal sind halt einfach keine da. Aber sie versuchen es auf jeden Fall und ich sehe den Effort da schon tatsächlich am meisten.
Du kommst aus den Philippinen. Hast du so lokale Recherchen mal gemacht zu Travestie im ostasiatischen Raum?
Habe ich tatsächlich nicht, aber das liegt auch daran, dass ich meine Queerness erst in Deutschland wirklich selber wahrgenommen habe oder selber in Touch damit gekommen bin. Und sehr, sehr beschäftigt damit war, die Berliner Historie kennenzulernen. Ich weiß halt nur, als ich dort war, es gibt halt sehr, 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 sehr viele Schwule und sehr, 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 sehr viele Transmenschen, die tatsächlich sich selber als Ladyboys bezeichnen. Und was Travestie angeht, ist da tatsächlich noch nicht so viel. ich weiß nicht, woran es liegt. So, auf Manila, in der Hauptstadt, da gibt es tatsächlich mindestens eine Dragbar, von der ich weiß. Aber das ist dann halt wieder sehr angelehnt an Drag Race und sehr, ne, sehr American halt. Und ich weiß gar nicht, inwieweit es halt so eine Travestiekultur davor gab auf den Philippinen. In meiner Stadt, in Cebu, die zweitgrößte Stadt, da habe ich tatsächlich nach einer Dragshow gesucht, um sie zu besuchen. Und es gab halt gar keine. Also ich habe keine gefunden. So, und da frage ich mich halt auch, ich meine, da ist so viel Potenzial da und das wird überhaupt nicht ausgeschöpft. Und tatsächlich einmal, also da bin ich nie hingegangen, aber als ich noch dort gelebt habe, gab es eine Show. Und was ich sehr weird fand, war, was ich damals lustig fand, aber mittlerweile sehr problematisch finde, ist, die haben dann so ein Line-Up gemacht mit den ganzen Ladyboys. Und dann hieß es, okay, eine ist eine echte. Welche ist es? Und dann musste halt irgendwie das Publikum raten, welche es ist oder keine Ahnung. Und vielleicht gab es dann auch einen Preis, wenn man es richtig geraten hat. Ich weiß es nicht mehr, weil ich selber nicht da war, nur von Erzählungen. Aber
Ja, da sind wir heute einen Schritt weiter.
Ja, aber ich glaube, dort sind die halt noch nicht einen Schritt weiter. Das ist da noch nicht so angekommen. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es diese Show noch gäbe, dass sie das immer noch so machen würden.
Ja, das ist so eine Stelle, über die ich häufig nachdenke, ne? So dieses Auflösen der Illusion am Ende von einer Travestienummer.
Ja, zumal
irgendwie, weiß nicht, Perücke runterreißen oder irgendwie Schlüppi runterziehen, weißt du? Also da gibt's, das ist ja auch in der Geschichte, also ist das ja voll davon, dass die Illusion so am Ende gebrochen werden muss.
Ja, naja, zumal bei denen ist es ja, das sind meistens halt Ladyboys, in Anführungszeichen Transmenschen. Da geht ja gar keine Illusion verloren, weil die mehr oder weniger genauso dann halt auch den Ort verlassen. Jedenfalls ist das mein Eindruck gewesen. Es kann auch sein, dass da manche Drag Queens drunter waren. Maybe. Aber überwiegend werden das wohl Ladyboys gewesen sein, beziehungsweise natürlich, wie wir hier sagen, Transmenschen. Aber für den Zuschauer ist das halt, es gibt eine echte und die anderen sind alle unecht, in Anführungszeichen. Ja, naja, aber da die Bewegung ist da halt einfach noch nicht so weit. Ich glaube, wir projizieren oft unsere Welt in so andere Welten hinein. Nur weil wir jetzt schon so woke sind, heißt es halt nicht, dass die da schon so weit sind. Und deswegen, also ich gedenke auch bald wieder zurückzuziehen. Und ich habe sehr viel vor. Aktivismus, yay! Weil ich möchte der Oberdaddy sein von den ganzen Drag Queens. Weil die warten nur. Ich habe wirklich nach Drag Queens in Cebu gesucht. Ich habe keine gefunden. Selbst wenn du googelst, irgendwie Drag Queens Cebu, gibt's nicht. Und es geht nur, also über Instagram, Hashtag Drag Queen Cebu, habe ich irgendwie zwei gefunden und habe die angeschrieben. Das sind zum Teil halt Make-up-Artisten und so. Die hungern danach, dass es da was gibt, aber niemand macht was. Und deswegen ist es so ein bisschen mein Ziel, da jetzt hinzugehen und so ein bisschen selber Geschichte zu schreiben und da was aufzubauen und denen da so ein bisschen so einen Schub zu geben, dadurch, dass ich jetzt auch unfassbar viel Erfahrung gesammelt habe. Und da vielleicht irgendwas aufzubauen. Und natürlich, ich meine, es ist ein streng katholisches Land. Also politisch ist da auch unfassbar viel zu machen noch. Also wer weiß, ob ich das in die Tat umsetzen kann, aber es ist auf jeden Fall mein Plan.
Hast du schon konkrete Schritte geplant? Flüge schon gebucht?
Eigentlich, ich hatte meine Tasche schon gepackt, aber Covid erlaubt mir leider nicht, auf die Philippinen zu fliegen momentan. Und deswegen verschiebt sich das jetzt noch, aber dieses Jahr auf jeden Fall. Und dann mal schauen.
Das ist voll die interessante Geschichte, finde ich. Sozusagen erst so die eigene Queerness entdecken, dann so in der Tuntenkultur sich einnisten.
und dann spreading. Und dann so eine Übermutter werden. So, come, my children, come.
Vielleicht ist das ein schönes Ende.
Ja, finde ich auch.
Vielen Dank, Ryan.
Vielen Dank euch.